Sehr geehrte Frau Dr. Meyer, sehr geehrte Frau Dr. Meicher, sehr geehrte Frau Dr. Matzke, verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus im Sächsischen Landtag, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Kulturinstitutionen, verehrte Künstlerinnen und Künstler, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Sächsischen Akademie der Künste möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem zweitägigen Workshop Wohin mit dem künstlerischen Erbe zur Sicherung von Künstlernachlässen in Sachsen begrüßen. Mit über 120, und heute habe ich gehört, es sind sogar mit den Referentinnen 140 Anmeldungen. Also mit dieser großen Zahl sind wir sehr erfreut, eigentlich auch überrascht von der großen Resonanz. Wir sind eigentlich überwältigt und wir freuen uns, dass Sie nicht nur hier in Sachsen, sondern von Hamburg bis Wien, Köln bis Stuttgart, aus Marbach, Mannheim, Düsseldorf, Koblenz, Graz, Weimar und von vielen weiteren Orten sich zugeschaltet haben. Das zeigt ja, wie aktuell das Thema dieses Workshops ist. Wir als Sächsische Akademie der Künste betreten mit dieser Veranstaltung in mehrerer Hinsicht Neuland, denn die anhaltende Pandemiesituation stellt ja die gesamte Gesellschaft, aber eben auch uns Kulturinstitutionen, Künstlerinnen und Künstler vor ganz besondere Herausforderungen. Die Situation erfordert ein Umdenken und auch ein Ausprobieren neuer Formate, damit man sichtbar bleibt im Bereich der Kultur, aber auch damit neue Räume eröffnet werden können. Heute nun wagt die Sächsische Akademie der Künste, die bereits einige Veranstaltungen im letzten Jahr als Livestream begleitet hat, den Sprung in die nun nahezu rein digitale Veranstaltungswelt. Also dieses Online-Veranstaltungsformat, dieser Online-Workshop ist also in diesem Sinne auch eine Premiere für die Akademie. Und da ist es besonders schön, wenn man als Institution bei so einer Premiere Partner hat, mit denen man gemeinsam sich auf diese Reise machen kann. Und wir freuen uns, dass wir auf die seit langem bestehende Partnerschaft mit der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden bauen können und gemeinsam hier diese Veranstaltung ausrichten können. Beide Institutionen, die Sächsische Akademie der Künste und die Sächsische Landesbibliothek, verbinden seit vielen Jahren gemeinsame Veranstaltungen. Ich erinnere nur an die Buchvorstellung, Konzerte, Podiumsgespräche etwa mit Musikwissenschaftler und Dirigent Peter Gülke oder den Schriftstellern Marcel Beyer und Lukas Rietschel im vergangenen Jahr. Wir freuen uns also sehr, dass wir mit diesem Workshop an diese Veranstaltungen und an diese Tradition anknüpfen können. Für die inhaltliche Unterstützung und die Möglichkeit, die technischen und logistischen Ressourcen der Sächsischen Landesbibliothek hier im Klemperer Saal nutzen zu können, danken wir Frau Dr. Meyer und ihrem gesamten Team sehr herzlich. Das ist wirklich eine sehr schöne, moderne Arbeitsatmosphäre in diesem Saal, die hier geschaffen wurde. Die Akademie hat ja eine zentrale Aufgabe und das ist, die Künste zu fördern, Vorschläge für die Förderung der Künste zu machen und die Überlieferung des sächsischen Kulturraums zu pflegen. Seit 25 Jahren macht die Akademie auf herausragende künstlerische Leistungen und Positionen unserer Zeit aufmerksam. Sie knüpft an den geistigen und künstlerischen Reichtum der sächsischen Kulturlandschaft an und bietet ein Podium für öffentliche Debatten. Eine weitere Aufgabe, die das Gründungsgesetz der Akademie uns auferlegt hat, ist es, die Arbeit der Akademie und ihrer Mitglieder zu dokumentieren und dies mit der Einrichtung eines Archivs zu verbinden. Es hat jetzt 25 Jahre gebraucht, nach der Gründung der Akademie, dass es uns gelungen ist, diese Aufgabe nun mit einer Personalstelle zu untersetzen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Matzke eine hervorragende Vertreterin gewinnen konnten, die diese Aufgabe übernommen hat und die diesen Workshop auch ins Leben gerufen hat. Damit haben wir jetzt nun Grundvoraussetzungen geschaffen, dass das Akademiearchiv zu einem öffentlichen Archiv ausgebaut werden kann. Dieses Akademiearchiv soll nicht nur ein Ort der Forschung sein, der Recherche, sondern es soll auch den Akademiegedanken, nämlich öffentliche Debatten anzuregen, leben durch die eigenen Tätigkeiten. Und deshalb ist dieser Workshop ein Auftakt, und so verstehen wir ihn, zu einer eigenen Veranstaltungsreihe. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich an dieser ersten Veranstaltung teilnehmen, so großes Interesse zeigen. Und ich wünsche Ihnen allen, auch wenn es digital ist und Sie sich nur über den Bildschirm sehen können, einen sehr regen Austausch und sehr gute Gespräche und erfolgreiche 2 Tage. Vielen Dank.
Sehr verehrter Herr Dr. Bochow, verehrte Frau Dr. Matzke, verehrte Frau Dr. Meicher sowie alle weiteren Mitglieder des Ausschusses für Hochschule, Kultur und Medien, verehrtes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, heute in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden gemeinsam mit der Sächsischen Akademie der Künste ein Netzwerktreffen einläuten und durchführen zu dürfen, das überregional und national, wie wir gehört haben, Beachtung findet und Expertise von nah und fern im virtuellen Raum versammelt. Hier in unserem Klemperer-Saal dürfen sich aufgrund der noch immer währenden Gefahrensituation durch die Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl von Zuhörenden einfinden. Gemeinsam mit Ihnen an den Bildschirmen werden wir nun 2 Tage lang intensiv und in jeweils verschiedenen Kontexten den archivarischen Umgang zur Sicherung künstlerischer Nachlässe diskutieren und Optionen der Verbundarbeit ausloten. Denn nur gemeinsam sind wir stark und können den großen Herausforderungen begegnen, von denen die Vortragenden in Folge berichten werden. Wohin mit dem künstlerischen Erbe? Was für eine Frage! Ins Internet natürlich und ins Archiv. Die Digitalisierung des kulturellen Erbes, einschließlich der künstlerischen Nachlässe, ermöglicht einen ortsunabhängigen Zugang und wird mit den neuen Technologien die wissenschaftlichen Analysemöglichkeiten stetig erweitern. Schon jetzt erzielen wir dank neuer Verfahren und Methoden der Digital Humanities Forschungsergebnisse, die das menschliche Können um ein Vielfaches übersteigen. Text, Bild und Ton sind digitalisiert übertragbar. Und wir alle profitieren davon und sind nicht nur daran gewöhnt, sondern haben uns längst davon abhängig gemacht. Die tägliche Arbeit in unseren Sammlungen mit ihren schriftlichen, musikalischen und fotografischen Nachlässen funktioniert nicht mehr ohne Bits und Bytes. Doch auch neue Dimensionen des Digitalen sind zum Greifen nah. Gleich nebenan, hier oben in der Nödnitzer Straße, arbeitet Andreas Richter, Professor für polymere Mikrosysteme, daran, die Haptik von Materialien ins Digitale zu übertragen. Erste Versuchsergebnisse liegen vor. Die Hand streicht über den Screen und erkennt tastend und fühlend das Material. Digitalität und Materialität sind längst keine Gegensätze mehr. Warum sollen wir also noch weiterhin originale, künstlerische Nachlässe archivieren? Ich gehe davon aus, dass jede und jeder von Ihnen den beglückenden, unmittelbaren Kontakt zum künstlerischen Objekt kennt. Und ich vermute, dass niemand diese direkte, körperliche Erfahrung des originalen Kunstwerks missen möchte. Aber warum ist das so? Und wie lange wird das so bleiben? Diese eher philosophischen Fragen stellen wir uns jetzt aber noch nicht. Vielleicht erst heute Abend bei einem Glas Wein. Damit Sie erfahren, welche konkreten Fragen das Expertennetzwerk stattdessen beschäftigen, übergebe ich nun das Wort an Frau Judith Matzke. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Meyer, Herr Dr. Bochow, für die wunderbare Begrüßung und Einleitung der Veranstaltung. Ich möchte Sie jetzt im Folgenden ein bisschen mit dem Fahrplan bekannt machen, mit den Inhalten, um die es uns in den kommenden 2 Tagen gehen wird. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung beschäftigen sich zahlreiche Forschungsprojekte aus ganz verschiedenen Perspektiven und Disziplinen mit dem Transformationsprozess der vergangenen Jahrzehnte. Grundlage dieser Forschungen sind vielfältige Quellen aus Archiven, Bibliotheken, Museen, anderen Institutionen oder auch von Forschenden selbst erhobenes Material. Während Archive aufgrund festgeschriebener Zuständigkeiten in erster Linie archivwürdige Unterlagen Ihres Trägers dauerhaft aufbewahren und damit häufig ein Schwerpunkt auf Verwaltungsunterlagen liegt, ist für ein ganzheitliches Abbild einer Gesellschaft ein multiperspektivischer Blick erforderlich und eine möglichst breite Quellengrundlage notwendig. Die Diskussion um eine gesamtgesellschaftliche Dokumentation des öffentlichen Lebens, um ein Abbild auch des anderen, des Alternativen, des Unbequemen, kurz ein Abbild einer pluralistischen Gesellschaft, ist im Archivwesen nicht neu. Das ist eine Diskussion, die sozusagen die Archiv-Community bereits seit 50 Jahren beschäftigt. Eine zentrale Rolle spielt dabei hier natürlich originär privates Material. Dokumentiert ist doch Themen und Fragen der Zeit aus der Sicht des Einzelnen. Korrespondenzen, Tagebücher, Reiseberichte, Manuskripte oder auch eigene Werke, Lebensdokumente lassen den Lebensweg Einzelner nachvollziehen und liefern reichhaltiges Material zur Alltags- und Kulturgeschichte, zur Sozialgeschichte, Vor- und Nachlässe. Wir wollen hier der Einfachheit halber von Nachlässen sprechen, als privaten Unterlagen Verstorbener, gehören deshalb zum Selbstverständnis jedes Archivs und sind Teil ihres Sammlungsprofils. Sie sind ebenso Teil des Selbstverständnisses von Museen und Bibliotheken und weiteren Kultureinrichtungen. Der Erhalt von Nachlässen stellt die bewahrenden Institutionen, so wichtig diese Aufgabe auch ist, allerdings vor ganz besondere Herausforderungen. Und nicht nur die Gedächtniseinrichtungen, sondern auch die Menschen, die ein Interesse an der Aufbewahrung ihres Lebenswerks und des ihrer Vorfahren haben. Welche Inhalte sind überlieferungswürdig und wie können wir diese etwa im Fall von digitalen Fotos, Videos oder größeren Objekten dauerhaft erhalten? Und wahrscheinlich noch viel wichtiger, welche Einrichtung ist die richtige für meine Unterlagen? Wo kann ich mich hinwenden? Die Kulturlandschaft ist reich an sammelnden und bewahrenden Einrichtungen, Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten und viele mehr. Die Archivlandschaft als Teil davon ist selbst äußerst vielschichtig und für den Außenstehenden auf den ersten Blick nur schwer durchschaubar. Sie folgt aber logischen Prinzipien, indem sie archivwürdige Unterlagen der Träger, also des Staats, der Kommune, auch der Hochschulen, dauerhaft aufbewahrt und für die Nutzung durch jedermann bereitstellt. Das ist gesetzlich festgelegt. Gesetzlich legitimiert ist darüber hinaus, dass Archive ergänzendes Dokumentationsmaterial sammeln dürfen, zum Beispiel Nachlässe. Für die sammelnden Einrichtungen insgesamt ist der Umgang mit Nachlässen ein ressourcenintensives Arbeitsgebiet, das je nach Schwerpunkt unterschiedlich intensiv betrieben und bei institutionenübergreifender Zusammenarbeit umso zielführender wahrgenommen werden kann. Bestehen im Fall der Archive für die Unterlagen des eigenen Trägers klare Zuständigkeiten und gesetzliche Pflichten zur Anbietung des Materials, so ist die Gewinnung von Nachlässen, ist in die Gewinnung bereits im Vorhinein sehr viel Arbeit zu stecken, in die öffentliche Sichtbarmachung der eigenen Institution, ihres Sammlungsprofils und die Beziehungsarbeit zu Persönlichkeiten, deren Nachlass einer Institution wichtig ist und die von einer Überlassung ihres eigenen Materials erst einmal überzeugt werden müssen, etwa durch den Wert der Quellen für die Forschung, für historische Bildungsarbeit, durch gute Unterbringungsbedingungen, fachliche Aufbereitung, durch aktive wissenschaftliche Arbeit mit dem Material, natürlich auch durch Zusicherung von Persönlichkeitsrechten, Urheberrechten. Es ist also zunächst einmal viel Vertrauen zwischen einer Institution und einem potenziellen Nachlassgeber, einer Nachlassgeberin aufzubauen und sie sozusagen von der Abgabe der Materialien zu überzeugen. Das braucht Zeit und Personal. Und Personal sozusagen ist natürlich eine knappe Ressource. Es braucht Einrichtungen, die dieses Personal haben und Zeit, die sich dieses Personal nehmen darf. Das Nebeneinander zahlreicher sammelnder Kultureinrichtungen, Museen, Archive, Bibliotheken bietet für die Verwahrung von Nachlässen dabei einerseits Vielfalt, schafft andererseits aber auch Konkurrenz. Hier setzt die Herangehensweise einer Überlieferungsbildung eines Sammelns im Verbund ein. Das heißt, von Austausch, Kooperation verschiedener Einrichtungen bei thematischen Überschneidungen mit dem Ziel, den bestmöglich geeigneten Ort zur Unterbringung des jeweiligen Materials zu finden. Das ist im Archivwesen durchaus schon vielfältig erprobt, häufig im lokalen Rahmen. Um diesen fachlich und räumlich besten Ort zu finden, bedarf es natürlich eines gegenseitigen Kennens, eines Kennens der Einrichtungen untereinander, ihrer Sammlungsprofile, eines Akzeptierens als gleichberechtigte Partner, aber natürlich auch eines Kennens der Grenzen der Möglichkeiten. Nur so lassen sich für alle hilfreiche Verbindungen eingehen, um das Material dort unterzubringen, wo es am besten aufgehoben ist und wo es auch von Nutzenden erwartet werden kann. Dieses Miteinander anzustoßen oder zu vertiefen, weiter zu vertiefen, ist genau das Anliegen dieses zweitägigen Workshops. Und gerade im Fall von Nachlässen von Künstlerinnen und Künstlern bietet es sich an, diese Methode der Überlieferungsbildung im Verbund zu diskutieren. Denn diese stellen die bewahrenden Einrichtungen nicht nur aufgrund der Akquise, auch darüber hinaus noch für besondere Herausforderungen. Das Ideal der Aufbewahrung eines Nachlasses an einem Ort wird gerade bei Künstlerpersönlichkeiten immer wieder aufs Neue zu erörtern sein. Denn ein Nachlass sollte alle Facetten einer Persönlichkeit dokumentieren. Korrespondenzen, Werke, Lebensdokumente, eigene Sammlungen. Und während Archivarinnen und Archivare Experten für analoge und elektronische Aufzeichnungen aller Art sind und das natürlich auch Werke einschließt, solange sie zweidimensional sind oder auch elektronisch, erfordern verschiedene andere Materialgattungen, Objekte, Skulpturen, Architekturmodelle, musealen Sachverstand bei der Erschließung und Unterbringung. Die reine Lehre der Unterbringung eines Nachlasses in einer Einrichtung kann also bei Künstlernachlässen nicht pauschal beantwortet werden und ist immer wieder auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Sicher werden auch wir in den beiden Tagen in den vielfältigen Beiträgen dazu kontrovers diskutieren und es gibt auch kein richtig und kein falsch, aber das große Plus liegt eben am Miteinander und am gegenseitigen Kennen. Die Sächsische Akademie der Künste mit ihren 5 Sparten, Baukunst, bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur und Musik. Wir verstehen hier den Begriff der Künstlerinnen und Künstler spartenübergreifend und möchten sie in diesen Tagen gleichermaßen zur Diskussion zu Nachlässen in den Bereichen bildende Kunst natürlich einladen, aber auch Schauspiel, Tanz, Dichtung, Komposition und vieles mehr. Der Nachlassbegriff selbst sollte dabei alle Facetten einer Künstlerpersönlichkeit umfassen und sämtliches Material unabhängig von seiner Speicherungsform einschließen, auch Werke. Warum wir genau jetzt über Künstlernachlässe diskutieren, liegt natürlich vor allem in der aktuellen Relevanz des Themas und seiner kulturpolitischen Dimension. Den intensiven Bemühungen um den Erhalt dieses künstlerischen Erbes in den letzten Jahren, aber auch weiterhin vieler offener, noch nicht geklärter Fragen. Die Frage, wie Künstlernachlässe für die Öffentlichkeit erhalten werden können, beschäftigt die Öffentlichkeit und natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler mit steigender Intensität seit etwa 10 Jahren. Und man muss sich jetzt mit ihr beschäftigen, Lösungen und Perspektiven erörtern. Nur einem kleinen Teil von Künstlerinnen und Künstlern gelingt es, zu Lebzeiten mit ihrem Werk einen Stellenwert zu erreichen, um in öffentliche Sammlungen Eingang zu finden. Insbesondere ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler mit gebrochenen Biografien, einem Leben in verschiedenen politischen Systemen, dem Erleben und Verarbeiten des Transformationsprozesses haben es schwerer als andere, die ihnen gebührende Sichtbarkeit zu erlangen, weisen aber überlieferungswürdige Lebensläufe auf. Sie sind wichtiger Teil lokaler und regionaler Lebenswelten. Wie lässt sich hier gegensteuern und das für eine Gesellschaft relevante erhalten? Welche Rolle sollte hier der Staat spielen, die öffentliche Hand, die Einrichtungen und welche Verantwortung obliegt den Künstlerinnen und Künstlern selbst? Mit dem Fokus auf der bildenden Kunst gibt es mittlerweile deutschlandweit eine ganze Menge von Initiativen und Beratungsangeboten, die 2017 zur Gründung des Bundesverbands Künstlernachlässe geführt haben. 2019 hat etwa die Kulturstiftung der Länder ein Positionspapier herausgegeben mit Handlungsempfehlungen und Kriterien zur Bewahrung von Künstlernachlässen. Die Entscheidungsfindung für eine Aufbewahrung hängt dabei natürlich ganz wesentlich von den regionalen und lokalen Möglichkeiten ab. Die Debatten zielen bundesweit im Kern immer in drei Richtungen: die Schaffung von Werkdatenbanken in Form von Online-Portalen, die Frage nach zentralen oder dezentralen Depots zur Aufbewahrung der Originale und Beratungsangebote. Sachsen ist sich dieser besonderen Herausforderungen sehr bewusst und hat im Fall der bildenden Künste in den letzten Jahren eine ganze Reihe neuer Instrumente geschaffen, mit denen es bundesweit durchaus eine Art Leuchtturmfunktion einnimmt. Bereits der Koalitionsvertrag von 2014 weist ein Bekenntnis zum künstlerischen Erbe in Sachsen auf. Ich zitiere, es wird zugesichert, eine Standortkonzeption für die Sicherung von Vor- und Nachlässen sächsischer Künstler zu erarbeiten und eine Datenbank über die Werke sächsischer Kunstschaffender aufzubauen. Begonnen wurde 2016 mit einer Konzeptentwicklung, an der Kultursenat und Landesverband Bildende Kunst beteiligt waren, mit den drei Säulen Werkdatenbank, Beratungsteam und ein Förderprogramm. Dazu fanden verschiedene Veranstaltungen statt. Die Werkdatenbank wurde unmittelbar 2016 sozusagen initiiert. 2019 legte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst sein Konzept zum Umgang mit Künstlernachlässen vor, mit den genannten drei Säulen. Zum damaligen Zeitpunkt bestand allerdings noch keine belastbare Datengrundlage über den tatsächlichen Bedarf, die im letzten Jahr von der Landesstelle für Museumswesen erhoben wurde in Form eines Pilotprojekts und damit valide Datengrundlagen auch für die Zukunft oder für weitere Entwicklung und Planung jetzt zur Verfügung stehen. Die Präsentation dieser Ergebnisse, also die Freischaltung der Werkdatenbank und der Ergebnisse des Pilotprojekts, fand im Dezember in einer Online-Veranstaltung große Resonanz. Stellte dabei eine ganze Reihe von Fragezeichen aber in den Raum, denn zum damaligen Zeitpunkt war nicht klar, wie eine Weiterfinanzierung stattfinden kann. Erst vorige Woche wurde der Doppelhaushalt im Sächsischen Landtag für 2021-22 verabschiedet, mit einer Weiterfinanzierung in wesentlich geringerem Umfang für die Werkdatenbank. Was damit möglich ist, werden wir sicher gleich erfahren. Es ist also in Sachen Bewahrung von Nachlässen bildender Künstler in Sachsen dank des unermüdlichen Engagements vieler in den letzten Jahren sehr viel geschaffen worden. Es bleibt aber auch noch viel zu tun, insbesondere die Frage der tatsächlichen Unterbringung der Werke und das Vorgehen natürlich idealerweise bei einer Verzahnung von Werken und schriftlichen Nachlass bedarf weiterer Diskussion. Genau hier setzt unser Workshop ein, der sich als ein Netzwerktreffen von Gedächtniseinrichtungen verschiedener Sparten versteht, andererseits auch Künstlerinnen und Künstlern Möglichkeiten der Information und des Austauschs bieten möchte. Wir haben einige Leitfragen, die sich sicher durch die zwei Tage ziehen werden. Das heißt, wie gehen wir jeweils mit der Verzahnung der Objekte, der schriftlichen Überlieferungen in den jeweiligen Sammlungsprofilen der Einrichtungen um? Welche Chancen, vielleicht auch Grenzen hat eine Überlieferungsbildung im Verbund, also eine engere Kooperation? Wie können wir eine Vernetzung zwischen den Einrichtungen aufbauen, fördern und auch tragfähig gestalten, wenn dazu Bedarf ist? Und natürlich, welche Instrumente können für Künstlerinnen und Künstler weiterentwickelt werden? Eingeladen haben wir neben den Kolleginnen der Landesstelle für Museumswesen und des Landesverbands Bildende Kunst Expertinnen und Experten der verschiedenen Gedächtniseinrichtungssparten, Archive, Bibliotheken und Museen. Und wir wollen natürlich auch den Blick über Sachsen hinaus lenken und freuen uns, dass wir mit Herrn Hegewald, den Direktor des Archivs der Berliner Akademie der Künste, und mit Herrn Schütz, den Leiter des Rheinischen Archivs für Künstlernachlässe, auch zu Gast haben, die uns ganz unterschiedliche Modelle der Nachlassaufbewahrung vorstellen wollen.